Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der...
Verzeihung. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Heute, aller Anfang ist schwer. Über Gruppengründung, Gruppenfortsatz und Gruppenzerfluss. Der zweite Teil. Hallo zusammen, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Meistergespräche und Schwafelhelden. Heute mit der Fortsetzung der zweiten Folge unserer Gruppenvorbereitung und Gruppengründungsfolge. Ja, letztes Mal hatten wir eine Interviewfolge dazwischen geschoben. Jetzt geht es diesmal weiter. Wir haben noch schöne, viele Fragen, die wir euch beantworten wollen. Und da ich das alles nicht alleine schaffe, da habe ich mir natürlich meine übliche Verstärkung mitgeholt, die anderen Meister und Spielleiter, die da wären, der Magnus. Hallo Magnus.
Hallöchen.
Hallo. Dann noch der Lars.
Moin.
Und zu guter Letzt noch der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
Hallo, hallo. So, die Frage, die ich euch stellen möchte als erstes, so wie immer, bevor wir in die Substanz gehen, ist, was habt ihr denn in der Zwischenzeit so gespielt, wenn überhaupt?
Ich mach's ganz kurz. Also, ich habe ja mit meiner Tochter ein bisschen so DSA für Kinder angefangen, vor ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten eigentlich. Das ist leider so ein bisschen eingeschlafen, muss ich zugeben. Und zurzeit kompensiere ich es halt mit Rollenspielen am Computer. Naja, bleibt gerade nichts anderes übrig. Naja, wir warten immer noch drauf, dass Corona vorbei ist. Naja.
Was spielst du denn am Computer gerade? Das kannst du uns ja auch verraten.
Ja, ich hole gerade so ein paar alte Computerspiele nach, die halt einfach schon ewig auf dem Wartestapel lagen. Ich habe jetzt Pillars of Eternity 1 gespielt, jetzt spiele ich gerade Pathfinder Kingsmaker, spiele ich jetzt durch. Dann kommt ja dann in, übermorgen kommt ja auch noch die Mass Effect Trilogie wieder raus, die überarbeitete und ja, also das ist eher Science-Fiction, aber trotzdem rollenspielmäßig und ja, ich arbeite jetzt einfach gerade so ein paar Rollenspiele ab, die halt auf Halde lagen, bis sich dann mal wieder was Ernsteres ergibt, so mit am Tisch mit Papier und Bleistift mal wieder gemeinsam und dann nicht über Computer, das wäre schön.
Okay, alles klar. Was ist mit den anderen?
Bei mir lief wieder meine Freitagsrunde, wie ich sie nenne, das ist eine 4.1-Runde, die lief weiter, ja. Und demnächst starten noch zwei, drei neue Sachen. Da bin ich schon gespannt.
Auch online jetzt? Auch DSA oder andere Sachen?
Na, im Moment erstmal online. Das eine wird DSA 1. Da spiele ich mal wieder so die ersten drei Abenteuer. Diesmal mit so einer kleinen Schul-AG. Das sind dann also so 12, 13, 14. Mit denen ich, und die können dann ja auch mal DSA 1 spielen. Ich habe sie damit gelockt, ihr spielt dann Abenteuer, die ungefähr so alt sind wie eure Eltern.
Das ist cool.
Ist das cool oder nicht so cool? Ich weiß.
Ich wollte gerade sagen, reizt das oder schreckt das ab?
Hat funktioniert. Sie wollen das gerne tun.
Okay.
Und dann wage ich mich tatsächlich mal in einem Experiment an DSA 5 heran. Das mal sehen.
Also ich selber habe mit den Schwafelhelden, wie das, ich nehme an, die meisten, die da draußen zuhören, ja wissen ja weiter, die das Schiff der verlorenen Seelen gespielt, was ja aufgrund der mannigfachen Anzahl an Unterdecks in diesem Schiff auch sich noch etwas hinzieht, aber ja, es macht wie immer Spaß und was anderes habe ich leider nicht gespielt an Rollenspielen.
Oh, ja gut. Ja. Dafür kann ich ein bisschen was ergänzen, weil... wir haben jetzt ob des wechselhaften Wetters dann doch viel Zeit drin verbracht und ich habe, jetzt muss ich echt überlegen, mit meiner Frau zusammen DSA 3 gespielt und in Ermangelung von großen flexiblen Freizeiten haben wir ein Solo-Abenteuer gemeinsam gespielt, quasi so Spielleitung und Solo-Heldin. Und da jetzt sie mal alleine in das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler geworfen, was schon ganz schön hart ist. Auf jeden Fall das mit meiner Frau, dann mit meinem Sohn, der richtig, richtig Blut geleckt hat. Zum einen haben wir einen DSA 1 Charakter erstellt und haben ein paar magierspezifische Solos und gespielt, aber querbeet, Hauptsache es passte und es sind so einigermaßen kindgerechte Themen, dass ich da nicht jetzt so in Erklärungsnot bzw. Großumdichtungsbedarf komme. Und er hatte zu seinem Geburtstag von Onkel, Tante, Cousin, Cousine so nicht Schurke geschenkt bekommen. Und da habe ich tatsächlich dann mit meiner Frau und meinem Sohn als Spielleitung das erste Abenteuer von So nicht Schurke mit den beiden gespielt, wo dann ein Ritter und eine Astronautin auf die Suche nach einem verschollenen Freund gegangen sind. Das war
Nüffel.
Ja, den Nüffel holen.
Den Drachenrotzhöhlen.
Ja, genau. Auch klasse, total klasse. Und was sie da gemacht haben und wie und mit ihren Begleitern, die sie dabei hatten, fand ich schon total süß gemacht. Und ja, es war eigentlich total cool. Dann meine, in Anführungsstrichen, meine Montagsrunde, DSA 3. Wo sich jetzt es zuspitzt in unserer Albernia-Kampagne, wo wir jetzt die Situation haben, dass es einen Paradigmenwechsel im Finale gibt, dass sie erkennen, es ist total cool, lykanthropische Rudel zu zerschlagen. Problem, wenn man gebissen wurde. Und wie geht man damit um? Und da habe ich überlegt, das Abenteuer doch ein bisschen komplexer zu gestalten. Und da werden wir mal sehen, wie dann letztendlich diese Kampagne zu einem Abschluss kommt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein alternativer Abschluss ist als der, der im Kanon steht. Also, und ja, ansonsten baut sich gerade noch eine weitere Pen and Paper Runde für mich auf. Und das ist eine nach. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das kann nicht wahr sein. Spielt im Warhammer 40k-Universum, aber es sind nicht dedizierte Warhammer 40k-Regeln, sondern nach Freelancer-Regeln. Da ist es, Freelancer. Genau. Da steht also ganz viel bei mir an und war bisher immer wieder klasse.
Mann. Du hast echt eine riesen Ladung an. Echt cool. Aber schön, cool. Toll. Vor allem so auch mal ganz andere Sachen. Jetzt auch das Warhammer 40k mit Freelancer. Ist Freelancer, ist das ein Setting, das sagt mir gar nichts. Hat das mit dem Computerspiel was zu tun? Freelancer? Oder was ist das? Oder ist das ein, also sagt euch das was, Daniel und Lars, Freelancer?
Nö. Okay. Ich kenn's nur als Computerspiel. Mhm. Also ich glaube, du meinst diese Weltraumhandels...
So ein Elite-Klon-Ding.
Ja, genau.
So als Händler oder als Treue und sowas.
Ja, genau.
Okay, dann wird das jetzt sein.
Und dann quasi das ins Warhammer 40k-Universum portiert. Aber ich bin, was das angeht, ein absoluter Neuling. Also was die Regeln von Freelancer angeht, ein absoluter Neuling, was auch mal eine schöne Perspektive ist und nochmal eine schöne Erfahrung. Und 40k, ja, war mal, unter dem Aspekt war mal, so vor 10, 20 Jahren. Also ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Gut, dann haben wir das letzte Mal unsere Gespräche zu einer Gruppengründung mit der Session Zero beendet. Und die nächste Frage, die ich an euch habe, ist, ob wir Tipps haben, haben wir natürlich für Einstiegsabenteuer. Welches und warum und was sollte das Ziel des Abenteuers sein? Und habt ihr grundsätzlich ein paar Tipps, die beim ersten Abenteuer helfen, die Gruppengründung positiv zu gestalten, sag ich mal. Wer möchte zuerst?
Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung berichten, wie wir das damals hatten mit der Einstiegsbox und dann mit diesem Einstiegsabenteuer mit dem schwarzen Turm, das wir als allererstes gespielt hatten. Und ich fand da eigentlich alles so schön übersichtlich gemacht, auch wunderbar geschrieben und auch so für den Meister, dass man sich da jetzt nicht irgendwie übernimmt. Also ich glaube, das war so ein kleiner, schöner Abenteuerhappen, so hatte ich das jetzt in Erinnerung, als wir damals angefangen hatten. Das war eigentlich so wirklich der richtig gute Einstieg, um da erstmal so den ersten Kontakt mit dem DSA-Universum zu haben, dann auch mit dem Regelwerk, ein kleines, hübsches Szenario, der in der Dämonenbrache, dann unter diesen Magierturm, jetzt will ich aber nicht zu viel verraten, falls der dann sich jetzt doch noch die Box holt und damit einsteigen will. Aber ich fand das echt so ein Abenteuer, da war ich so, also ich war da sofort hooked. Mich hat es da sofort gepackt. Ich konnte mir das alles so super vorstellen. Ich fand das irgendwie einfach klasse, wenn du da von der Reichsstraße abbiegst, ja, von diesen, bei uns hat das, glaube ich, im Sommer angefangen, im Hochsommer, und dann biegst du von der Reichsstraße ab und stehst dann irgendwann so schlagartig in dieser Dämonenbrache, wo ja alles so völlig verflucht vor sich hingammelt. Also mich hat es da von der Atmosphäre her irgendwie gepackt. Es war klein, kompakt, gut gemacht für Anfänge, sowohl für die Spieler als auch für den Spielleiter. Ja, also ich glaube, das ist schon das, was man so als erstes mal dann ausprobiert, würde ich mal vorschlagen.
Und hast du noch, würdest du jetzt sagen, wenn jemand das erste Mal leitet und dann der Schwarze Turm zum Beispiel leitet, würdest du sagen, dass sich die Art und Weise, wie man das leiten sollte, das erste Mal irgendwie, dass du das Ziel ein anderes ist, als zum Beispiel, wenn man dieses Abenteuer jetzt spielt, wenn man schon oft geleitet hat, so als Anfänger, würdest du sagen, konzentriert euch lieber darauf, lieber auf Storytelling, lieber auf die Regeln, lieber aufs Entdecken eurer Charaktere, aufs Ausprobieren. Was meinst du? Wo sollte der Schwerpunkt liegen, deiner Meinung nach?
Puh, das ist echt eine super gute Frage. Ich denke, wenn du als Spielleiter neu bist und auch neue Spieler hast, ich glaube, da muss man sich erstmal überhaupt ausprobieren, um dann zu gucken, wo man die Schwerpunkte setzt oder wo man dann die Schwerpunkte haben will. Mal von der Session Zero so abgesehen. Ich denke, es kann sich ja trotzdem alles noch anders entwickeln. Also ich denke, das erste Abenteuer ist echt dazu da, sich als Spielleiter einzufinden, dann, dass die Spieler sich auch irgendwie so einfinden und puh, ja, also es ist echt super individuell gruppenabhängig, würde ich jetzt fast sagen. Das ist jetzt echt schwer zu beantworten. Ich glaube, ich könnte echt nur sagen, guckt halt, wie es läuft. Also,
Ja, aber schau mal, eigentlich hast du ja damit auch einen guten Tipp gegeben, nämlich macht euch vielleicht frei auch eben davon, zu festgelegte Vorstellungen zu haben und guckt, wie es läuft und geht dann mit dem Flow halt, ne? Also das ist, glaube ich, ganz gut auch. Mhm. Also wenn ich mich anschließen kann, ich kann meine Empfehlung für eine Einstiegskampagne, ist kein DSA 3 Abenteuer, sondern DSA 4, nämlich die Spielstein-Kampagne. Es sind 4 Stück, E1 bis 4, wenn ich mich recht erinnere. Und die kann ich empfehlen. Fängt an mit der Alchemist. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass diese Abenteuer, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ihr könnt ja gleich mal sagen, dass in dem Abenteuer tatsächlich auch wirklich in dem Abenteuer Tipps stehen, sinnvolle Tipps, wie man das gestalten kann, diese Szene, und wie man den Hook setzt, also das, was die Abenteurer und Teurerinnen dann interessiert in dem Abenteuer selber und so weiter, wie man mit Kämpfen umgeht, mit Spannungsbögen und so. Das wird alles im Abenteuer selber zwischen den Abenteuerabsätzen aufgegriffen, und das sind 4 Abenteuer, die eine schöne, einen roten Faden haben in der Geschichte mit einem tollen Finale, und die werden auch komplexer. Das heißt, es fängt an mit einem sehr simplen Abenteuer und geht hin zu einem Abenteuer, was halt ein bisschen mehr so in den Open World oder Open City Bereich geht, und das finde ich sehr schön gestaffelt. Also das empfehle ich eigentlich auch immer als Alternative zum Schwarzen Turm, was ich nämlich auch sonst empfehlen würde, aber das wurde ja schon empfohlen. Also die Spielstein-Kampagne von DSA 4 ist im Print nicht so leicht zu bekommen, aber lohnt sich auf jeden Fall. So, und mein Tipp ist eigentlich auch der, den ich bei Daniel jetzt ihm schon ein bisschen aus dem Mund rausgeschält habe. Es gibt ja diesen schönen Satz, jeder Plan überlebt nicht den ersten Kontakt mit den Spielern. Und das ist nicht, sich frei zu machen davon, dass das falsch ist, ist das Beste, denn es ist genau das, was Rollenspiel so toll macht. Denn wenn man als Meister sagt, ja, aber ich wollte doch, dass die dann in die Mondbrache gehen und in den Turm gehen, und ich wollte doch, dass sie die Abenteurer und die Räuber fangen, aber jetzt schließen sie sich den Räubern an und wollen mit den Räubern zusammen den Magier töten, das ist doch gar nicht so. Das ist ja. Wenn euch das nervt, dann deutet das im Kopf mal um mit ein bisschen, ich sag mal, Schrauben und Drehen in eurem Kopf. Und das ist genau das, was das Tolle ist an Rollenspielen und was ja das so besonders macht. Also nimmt das an und macht dann mit, und eure Spieler liefern euch manchmal und Spielerinnen dann auch wirklich die tollsten Ideen. Also das ist so mein Tipp, sich freimachen davon, dass man das so durchzieht, wie man sich das als Meister gedacht hat. So.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also genau das. Ich würde auch eine klare Trennung zwischen den Absprachen der Session Zero und letztendlich dem sich finden machen. Ne? Das ist klar, dass die Gruppe schauen muss, was macht tatsächlich Spaß, und Wenn man zum allerersten Mal Pen and Paper macht und zum allerersten Mal zusammen DSA spielt, dann wäre ein komplettes Festlegen natürlich damit verglichen, dass man einmal die Apothekenrundschau liest und dann auf dem Ärztekongress einen Vortrag hält, wie man am offenen Herzen operiert. Ne? Also lass es ruhig angehen, kann ich nur beipflichten. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, vielleicht auch noch, um einmal noch was anderes reinzubringen, weil Schwarzer Turm und die Spielsteinkampagne sind wirklich super, ist so mein kleiner Personal Favorite. Aus DSA 2, da gab es in der Box Das Fürstentum Albernia eine Anthologie, also ein extra Büchlein mit Abenteuern in Albernia, genau so hieß es auch. Da war das erste Abenteuer namens Nurinais Ring enthalten. Nurinais Ring ist, wie gesagt, mein Personal Favorite aus den Gründen. Es fängt mit einer unheimlich niedrigen Komplexität an. Für die Spielenden, für die Spielleitung, man muss gar nicht so tief ins DSA 3 eintauchen, ins Regelwerk. Man kriegt sogar auch die Empfehlung, magieunbegabte Charaktere erstmal zu nehmen, was auch für eine Testrunde gar nicht mal so schlecht angeraten ist. Dann ist der Plot wirklich, das steigert sich dann so ganz langsam. Man hat wirklich erstmal anfangs auch die Gelegenheit, Alltagsaventurien kennenzulernen, mittelreichischer Nordwesten und da mal durch so ein Dorf zu reisen. Das heißt so die Räume, die Menschenmengen, die Themen, das ist alles gar nicht so überbordend und man wird auch nicht ins kalte Wasser geschmissen und dann steigert sich das langsam zu so einem schönen Plot mit Notlage und mit leichter Krise zu. Und ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen aus dem Inhalt, denn dann wäre die Ganze. Aber ich kann das wirklich nur ans Herz legen, weil ich finde, dass das gerade auch eine große, große Möglichkeit bei zu wählenden Heldinnencharakteren lässt, die dann dort mal richtig eintauchen. Und es ist auch wirklich bei Stufe 1 gut spielbar, ohne dass Anfängerinnen in der Spielleitung dann Sorge haben, mit irgendwelchen Proben die Heldinnen umzubringen. Ja, ein super Einstieg. Okay. Dem kann ich nur beipflichten. Ich meine, ja, es ist jetzt eben nicht so, nimmt nicht so sehr an die Hand wie die Spielsteinkampagne. Das war, glaube ich, damals noch nicht so Usus. Aber es ist in jedem Fall ein kleines Feines.
Schön. Und hast du noch was hinzuzufügen? Ich meine, du hattest es ja bestätigt, beziehungsweise auch dem zugestimmt, was Daniel und ich gesagt hatten, aber noch ein Tipp, den du an die Hand geben würdest, so als ja, Spielphilosophie oder Meisterphilosophie hinter dem ersten Abenteuer, was ist das eigentliche Ziel?
Ich glaube, also wenn ich davon ausgehe, dass die Leute noch nie Pen and Paper gespielt haben, noch nie DSA gespielt haben, dann ist es, glaube ich, wirklich erstmal sich auf diese Kommunikationswege einzufuchsen, zu merken, okay, wann bin ich im Charakter, wann nicht, was passiert denn eigentlich, wenn ich etwas, also was passiert, wenn ich etwas wie sage, wie möchte ich das machen, wie sehr mag ich das, wenn wir in der Gruppe Gespräche über Regeln oder verregeltes Sprechen mit einbauen, wie funktionieren die Regeln überhaupt, da habe ich mich ja gerade so derb und lang am Stück so dafür ausgesprochen, dass das auch so schön seicht einsteigt, also ich glaube, für Erstspielerinnen in Pen and Paper überhaupt, beziehungsweise auch in DSA, ist es erstmal alles viel Neues. Und ich glaube, die eine richtige Waage zu finden, also die richtige Austarierung, ne, das ist, glaube ich, am Anfang auch erstmal spannend. Und da kriegt man dann, denke ich, wenn die Komplexität, wie ich erwähnt habe, dann nicht so hoch ist, dann kriegt man da schneller Sicherheit, um sich ein bisschen auszutun.
Dann haben wir jetzt bei der Frage noch den Lart. Ja,
ich fange mal mit dem Tipp an. Da kann ich mich nämlich im Wesentlichen einfach nur anschließen. Immer schön locker bleiben. Meistens ist es ja ohnehin so, jedenfalls nach meiner persönlichen Erfahrung, dass neue Leute bei einer Gruppe dazukommen, wo es auch schon Erfahrene gibt.
Und dann ergibt sich das sowieso automatisch, wenn man dann mal irgendeinen Sitzen hat und dann fragen kann, hey, was bedeutet dies, was bedeutet das? Und wenn wirklich die ganze Gruppe neu ist, ist auch kein Problem. Dann kann ich nur sagen, vorher einmal das Abenteuer gründlich durchlesen und die Grundregeln, nicht alle Regeln, da sitzt ihr ewig dabei, nur so die wichtigsten Grundregeln, dass man das parat hat und dann einfach loslegen. Das kriegt man schon hin. Und dann hat man zusammen Spaß und kann sich dann ein paar Jahre später daran erinnern, ach, wisst ihr noch damals, und da habe ich ja den Fehler gemacht. Können wir vielleicht in irgendeiner Folge auch mal machen, was wir bei unseren ersten Meisterstolper-Versuchen alles so einen Quatsch gemacht haben. Ich denke, da kommt einiges zusammen. Bei den Einstiegsabenteuern, ich kann das jetzt nochmal wiederholen, was ihr da gesagt habt. Eigentlich hat jede Edition auch Einstiegsabenteuer, die meistens auch ganz gut passen. Natürlich dann auch so ein bisschen die Edition und den Geist der Zeit atmen. Ne? Also bei DSA 1 und 2 war das Einstiegsabenteuer ja Sylvanas Befreiung. Aus heutiger Sicht ein bisschen Dungeon-Crawler-lastig, aber nichtsdestotrotz irgendwie ein nettes Abenteuer, das man heute von der Story noch ein kleines bisschen anpassen würde. Die Schwafelhelden haben es ja auch gespielt und ihr habt gemerkt, das war ein großer Spaß, sofern ihr das gehört habt. So, bei DSA 3, Schwarze Turm, muss ich nichts weiter zu sagen, war schon erwähnt. Bei DSA 4 bzw. 4.1 die Spielsteinkampagne, die Henny schon gesagt hat. Dann gibt es noch angelehnt an das Computerspiel Drakensang den Kult der goldenen Masken. Wer die Goldedition von Drakensang hat oder auf DVD den kultigen Film Astropia hat, der hat sowieso auch die PDF-Version. Außerdem bei DSA 4.1 hat mir noch sehr gut gefallen Im Band des Eichenkönigs. Im Band des Eichenkönigs, sehr schönes Abenteuer, auch sehr gut für Einsteiger gearbeitet, vorbereitet, auch so mit einer Region, wo man ist. Spielt in Andergast, wo man nicht so viele soziale Ebenen hat, das ist ein bisschen einfacher. Und bei DSA 5, da haben sie sich vielleicht sogar, wenn man das als didaktisches Konzept ansehen will, am meisten Mühe gegeben. Da gibt es eine eigene Box, das Geheimnis des Drachenritters, wo es da verschiedene Abenteuer gibt und für jeden Charakter gibt es sogar ein eigenes, auf den zugeschnittenes, kurzes Solo-Abenteuer, wo die ersten Regeln und Proben erkannt werden. Da kann man, als Meister muss man da oder sollte man da schon vorher dann vielleicht noch ein bisschen mehr lesen. Aber als Spieler kann man da tatsächlich, man guckt sich den Charakterbogen an und stolpert sich durch sein Solo-Abenteuer und kann loslegen. Ich glaube, das war's.
Sehr schön. Schöne Tipps. Ja, ich hoffe, dass der oder die eine da draußen jetzt von den Tipps was mitnimmt. Und das sind allesamt sehr schöne Einsteigerabenteuer. Und zwei von euch hatten das Thema Regeln schon erwähnt. Dazu möchte ich euch auch noch mal eine kurze Frage stellen. Wobei, lasst es euch nicht nehmen, lange Antworten zu geben. Und das Thema Regeln. Sollte ein Spielleiter oder ein Meister die Regeln kennen? Wenn ja, alle. Und wenn nicht, was macht man denn, wenn einem eine Regel nicht einfällt? Ist, glaube ich, einer der größten Ängste von neuen Spielleitern und Meisterinnen, dass man halt da steht und die Regeln nicht mehr kennt. Wie würdet ihr sagen, soll man damit umgehen? Und wie sieht es aus mit Erwartungen an die Spieler, was die Regelnkenntnis angeht? Würdet ihr den anderen Spielern sagen, hier sind die Regeln, lest sie durch, habt sie drauf. Würdet ihr sagen, ich erkläre sie euch? Würdet ihr sagen, es reicht, wenn ihr nur ein paar kennt? Oder wir können die auch jedes Mal wieder durchgehen? Wird es euch nerven, wenn ein Spieler oder Spielerin nach Monaten des Spielens die Regeln noch nicht kennt? So, also es war doch keine kurze Frage. Aber
Thema schön, Regeln. Schön vielschichtig. Ich habe zurück.
Ach so, ja, es waren vor allem mehrere Fragen, ne?
Ja.
Aber ich habe doch immer so dicke Themenblocks. Thema Regeln.
Na komm, okay, dann hau ich mal einen raus. Also.
Hau mal einen raus, Marc.
Jo. Würde es mich nerven, könnte jetzt mich hier so pressemäßig sauber weiße Weste positionieren und sagen, nein, es ist nur menschlich. Doch, es geht mir bei Zeiten auch mal kurz so der Gedanke von, boah, ey, durch den Kopf, wenn ich so denke. Ja, wir spielen jetzt seit Monaten zusammen, wir haben uns auf diese Hausregel geeinigt, jetzt muss es doch nicht sein, dass ich die jetzt alle zwei Abende neu... ja, natürlich, klar, und das ist nur menschlich und das ist vollkommen okay und es sollte auch nicht überhand nehmen und glaube, im Spielfluss selber ist es dann auch eher störend. Deshalb haben wir in der Runde, wo ich die Spielleitung mache, in der Session Zero auch besprochen, in dieser Online-Runde über Discord einen Regelwerksfragen-Chat zu benutzen, der stumm geschalten ist und wo man praktisch nur so den Namen aufblinken sieht, wenn ein neuer Eintrag kommt. Das heißt, es werden Regelfragen in den Chat geschrieben und nicht offen geäußert, dann stört das den Spiel. So, das sag ich jetzt mit meinen Jahrzehnten an Spielleitung. Als ich ganz neu dabei war und auch noch nicht so viele Semester auf dem Puckel hatte, da war ich absolut perfektionistisch und wollte alles wissen und können und vorbereitet haben und habe mich fast mit meinem eigenen Anspruch schon überfordert. Und da habe ich volles Verständnis. Ich glaube, was da am besten hilft, ist sich zum Spielleiten praktisch solche Larmregeln wie du kannst, was du darstellst, zu schauen. Und im Zweifelsfall das Regelwerk Regelwerk sein lassen. Um die Situation weiter zu spinnen, muss man nicht unbedingt genau wissen, muss ich es jetzt um +2 oder um +3 oder um +5 und vor allem was. Sondern wenn es eine coole, schöne Antwort oder Reaktion der Spielwelt, und damit meine ich schlichtweg mit cool und schön, nicht, dass es das ist, was ich Heldin oder Spielerin wünscht, Leute da auf dem Samtkissen durchträgt, sondern dass sie handlungsfähig bleiben, dass es eine Reaktion gibt, dass die Geschichte weiter erzählt. Das ist, denke ich, wesentlich, wesentlich wichtiger als regelwerkspriotisch den Kanon auf.
Ach so, ich wusste nicht, ob da noch was kommt. Ja, ich stimme dir zu. Was ich schön finde, ist, dass du wirklich gesagt hast, welche Entwicklung du als Spielleiter und Meister durchgemacht hast. Bei mir war es nämlich ehrlich gesagt ähnlich. Ich war am Anfang strenger und habe den Unwillen bzw. das Unvermögen, die Regeln zu kennen, damit verwechselt, dass Leute keine Lust auf das Spielen haben, was aber mittlerweile ich verstanden habe, dass das nicht unbedingt zusammenhängt. Es gibt einfach Menschen, die finden das einfach uninteressant und können sich das nicht merken. Ich finde aber, wenn diese Spielerinnen und Spieler trotzdem teilhaben und was anderes einbringen, ist das auch völlig okay. Wenn das natürlich vielleicht ein Zeichen sein sollte, dass jemand grundsätzlich keine Lust hat, weil irgendwas nicht so läuft, wie er das möchte oder sie das möchte und es keinen Spaß macht, ja, dann kann natürlich diese Unkenntnis der Regeln und dieses Desinteresse an den Regeln auch dafür zeugen, dass sie nicht gerade involviert sind in dem Spiel, aber dann kann man ja auch sagen, hey, liegt das daran, was gefällt dir nicht, passt dir irgendwas nicht, macht dir das keinen Spaß, etc. Aber wenn jemand einfach sagt, ach, ich bin nicht so ein Regeltyp, ich kann mir das nicht merken, ich finde das auch uninteressant und die ganzen Zahlen und bla und hier, finde ich mittlerweile völlig okay. Ich selber nehme mir als Meister heraus, ich versuche die Regeln zu kennen, ich versuche sie auch mit Engelsgeduld immer wieder zu erklären. Wenn ich aber eine Gruppe habe, wo es heißt, der Meister muss die Regeln kennen, die Spielerin nur 60% der Regeln, manche sogar gar nicht, dann ist es aber auch so, dass ich das mittlerweile ganz schön finde, weil dadurch bin ich als Meister in der Position auch zu sagen, so, wenn ihr das so wollt, dann habe ich eben auch den Hammer in der Hand, und wenn ich aber dann auch sage, das läuft jetzt so und so und so, dass ich dann auch keine Regeldiskussion will, wenn ich mir schnell irgendwie was aus den Fingern sauge. weil das muss ich sagen, also ich bin ja jetzt kein böser oder strenger Meister, aber das würde ich mir dann auch verbieten, dass Leute dann anfangen zu diskutieren, wenn es dann um den eigenen Leib geht und zu sagen, ja, aber das geht jetzt nicht, weil entweder alle lernen die Regeln, dann kann diskutiert werden, oder der Meister ist verantwortlich, aber dann habe ich auch das letzte Wort. So. Aber das ist auch das geht nicht darum, dass ich der Boss sein will, sondern um den Spielfluss einfach nur. Was Magnus gesagt hat, mit diesem Chat, Regelchat, finde ich auch gut. Ich glaube, bei vielen Tischrunden ist das auch Usus, dass man sagt, die Meisterin regelt das jetzt und das schreiben wir auf. Nach der Runde wird es nachgeguckt. Einfach nur, dass das Spielfluss weitergeht. Das finde ich zum Beispiel auch schön. Das heißt nicht, die Meisterin hat recht, sondern es muss halt einfach eine Entscheidung getroffen werden. Und am Ende kann man das ja nochmal nachschauen. Und wenn es dann falsch war, ja gut, dann macht man es am nächsten Mal. Ja. Ich persönlich erkläre Regeln immer lieber gerne, weil ich glaube, dass neue Spieler und Spielerinnen, es gibt auch Menschen, die können sowas einfach nicht gut lernen ohne menschlichen Bezug. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr da Spaß dran habt, ich habe da Spaß dran, setzt euch mit euren Spielern hin und lernt die Regeln gemeinsam. Das ist auch ein schöner soziales Gefüge, was sich dann da zusammenbringt, wenn man das zusammen lernt. Ja, finde ich, das ist mein Senf zu den Regeln, mein Regelsenf. Ja.
Okay, also ich sehe da so ein paar Sachen ähnlich wie du, beziehungsweise wir haben auch ein paar Sachen ähnlich, wie du es jetzt gerade gesagt hattest, gehandhabt. Die einleitende Frage bei dir war ja, sollte der Spielleiter die Regeln kennen? Ich würde sagen, wenn wir jetzt von einer Anfängergruppe reden und du hast wirklich jetzt eine kleine Box mit diesen grundsätzlichen Regeln, ich glaube, das reicht dann eigentlich, aber da musst du als Anfänger jetzt auch nicht so diesen super Anspruch an dich haben, boah, ich muss jetzt dieses ganze Heft auswendig kennen, damit ich dann erfolgreich eine Gruppe leiten kann. Also darum geht es ja nachher beim Spielen ja auch. Das soll ja erstmal Spaß machen. Ja, als Spielleiter dann auch erstmal irgendwie so ein bisschen einfinden. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendein, also wenn du jetzt gerade mit Kumpels, Freunden, Bekannten spielst, dann wird ja da keiner irgendwie drauf pochen, ey, boah, du hast jetzt da irgendwie die Regel für einen Schildblock nicht parat und fängt dann da an rum zu diskutieren. Also ich glaube, solche Diskussionen sind ja, kommen ja beim Freundeskreis, denke ich, jetzt eigentlich nicht wahnsinnig vor. Es ist ja eigentlich auch nicht das, was dann die Gruppe selber will. Ich glaube, dann hast du dann auch wieder so ein bisschen Gruppendynamik, ja, wo dann die einen dann halt nachher vielleicht auch sagen, so, ja, komm, lass doch jetzt einfach mal 5 Grade sein und spielen wir halt eben weiter. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir halt bei so Regellücken auch, wie du es gerade gesagt hattest, gesagt haben, okay, weißt du was, ich habe jetzt die Regel nicht da oder ich wüsste jetzt nicht gerade, wo die steht, machen wir doch einfach so eine kleine Notlösung sozusagen. Wir gucken es aber beim nächsten Mal nach, um das dann halt bei einer ähnlichen Situation wieder parat zu haben. Das hat bei uns damals auch ganz gut funktioniert, weil ich habe jetzt als Spielleiter am Anfang auch nicht diese 80 Seiten Grundregelwerk, Regelwerk 1 plus 2 merken können, weiß ich nicht mehr ganz, war aber das hat eigentlich immer ganz gut geholfen, dass man als Spielleiter gesagt hat, okay, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber um jetzt halt den Storyfluss nicht zu unterbrechen, machen wir es halt jetzt einfach mal so. Ja, da gebe ich dir halt diesen und jenen Check oder jede Probe will ich, diese Probe will ich eben sehen. Und dann wurde halt später nachgeschlagen und dann haben ja die anderen sozusagen mitgelernt. Also wenn jetzt der Krieger tatsächlich mit einem Schild unbedingt blocken wollte, dann hat man durch dieses gemeinsame nochmal nachgucken, hat es dann der Spielleiter gewusst und dann hat es auch der Spieler gewusst, der diese Regel ja brauchte. Und ich glaube, das führt dann nachher zu der anderen Frage, diese abschließende Frage, was du gefragt hattest, Regeln auch, sollen die Spieler auch Regeln lernen? Also ich habe bei unseren Gruppen beobachtet, das, was die Spieler, was für die Spieler relevant ist, das übt sich bei denen nachher automatisch ein. Also wenn du halt gewusst hast, also wenn der Magier halt seine Regeln für die Magie gebraucht hatte und oder jetzt beispielsweise eben der klassische Krieger eben mit seinem Schild, wie man dann da eben blockt, das hat sich dann so eingespielt. Die Elfe wusste dann auch irgendwann mal, welche Reichweitenmodifikatoren die hat für ihren Bogen auswendig, ja, dass ich das halt nicht mehr auf der Tabelle nachgucken musste als Meister. Die wusste ganz genau, wann sie was würfeln muss und welche Magier oder Boni sie eben kriegt. Also das flext sich dann mit der Zeit echt auch ein. Und die, ich glaube, der zweite Aspekt, was du gemeint hast, was machst du, wenn du als Spielleiter mal so einen richtigen Blackout hast? Ich würde einfach sagen, macht eine Pause und lasst den Spielleiter einfach nachgucken und ihr könnt die Pause nutzen, um nochmal, keine Ahnung, Kaffee zu holen, Getränke aufzufüllen, Süßigkeiten holen. Also da gibt's ja ein nettes Schwätzchen mit dem Mitspieler halten oder so. Ja, also wenn es mal wirklich so krass ist, dass du als Meister echt sagst, was ja auch vorkommt. Also was heißt, wenn es krass ist, aber ich denke, wenn es echt mal vorkommt, dass du sagst, okay, da ist jetzt Regel-Blackout, ich muss jetzt nachgucken. Du holst jetzt halt eins von diesen Regelheften, was ja am Anfang bei einer Anfängergruppe auch nicht wahnsinnig viel ist, Taftchen da und schlägst es dann halt eben nach und dann können die Spieler können die Pause auch für anderweitig nutzen. Jetzt habe ich dann geschwafelt. Sorry.
Und wenn ihr was zu essen und trinken holt, dann bringt dem armen Meister, der einen Blackout hatte, bitte auch was mit, denn da müsst ihr ja, er scheint ja unterzuckert zu sein. Oder
ja, Toffifee.
So genau, Toffifee.
Weil Daniel Toffifee ist Chips. Das ist für eure Charaktere sehr gut.
Und ja, Speckkrusten. Speckkrusten.
Okay. Ich muss sagen, also ich muss einhaken, Daniel, bei dir nochmal. Sorry, Lars, dass ich dich jetzt vorweg einmal noch nicht losschwafeln lasse, aber ich finde, die Grundregeln ist eine Sache. Wenn aber zum Beispiel bei DSA 3 eine Spielerin oder ein Spieler einen Charakter spielen möchte oder einen Helden, der die Regelkomplexität wirklich nochmal hochschießt, nämlich zum Beispiel einen Geweihten nach Kirche, Kulte, Ordenskrieger oder einen magiebegabten Helden, dann sage ich vorher, ja, aber das musst du selber auch drauf haben, weil ich finde, dadurch entsteht eine hohe Mehrarbeit beim Meister. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte einen magiebegabten Helden spielen, aber sich dann nicht da reinliest in diese Box, das ist bei mir so ein bisschen, das mag ich nicht so gern, weil das ist ja dann auch schon wirklich, man möchte diese Macht haben, aber mit einer großen Macht kommt eben auch eine große Verantwortung, ne? Danke, Peter Parkers Vater, wir haben ihn oder war das super, wer war das?
Bei Peter Parker, oder? Nein, war Spider-Man, ja.
Aber war es war Spider-Man, genau. Aber es war sein Onkel.
Der Onkel war es? Aha, ja. Seht ihr?
Ja. Wenn du mit lauter Geeks hier zusammen in einer Konferenz sitzt, dann ja, kommen solche
Kultur. Es war der Onkel. Genau, es war der Onkel. Also danke Peter Parkers Onkel. So, Peter Parkers Onkel wäre übrigens ein cooler Name für eine deutsche Punkband, also finde ich.
Das Peter, Parker, Peter Parker, ihm sein Onkel, finde ich. Okay. Genau.
Also jetzt nochmal zurück zum Thema. Das würde ich dann schon sagen. Also da würde ich mich auch nicht scheuen, sage ich ganz ehrlich, wenn jetzt ihr da draußen Meister, Meisterinnen sind, die ihr Spieler habt, die sagen, hey, ich möchte aber unbedingt das und das und dies und dies und Geweihte und Magier und mit Artefakten und Elfengesängen, bla bla bla, dass man sagt, okay, aber bitte häng dich da auch hinter, dass man am Ende nicht die doppelte und dreifache Arbeit hat. Das muss ich auch sagen. So, nochmal kurz noch was dazu. Jetzt blast.
Ja, müssen die Spielerinnen und Spieler die Regeln kennen? Nö, müssen nicht. Gerade am Anfang nicht. Also ich, bei mir selbst war es auch so. Ich habe mich damit an den Tisch gesetzt und dann habe ich den Charakterbogen in die Hand gedrückt gekriegt und haben mir gesagt, so guck mal, da hast du hier den W20 und damit funktioniert die Probe so und dann würfelst du mal. Und dann immer, wenn gerade eine bestimmte neue Regel relevant wurde und ich die gerade brauchte, wurde mir die dann erklärt. Hat wunderbar funktioniert. Kann ich empfehlen fürs Einsteigen, fürs Kennen. So, auf Dauer ist es natürlich sehr hilfreich, wenn zumindest die grundlegenden Regelmechaniken bekannt sind. Ne? Also so die Attacke-Parade-Proben und die Talentprobe mit 3W20. Einfach, weil es den Spielfluss erleichtert und dann länger ist. Das wird irgendwann sonst nervig. Wenn es da Probleme gibt, kann auch mal sein, da muss man halt gucken, wie man es hinkriegt. Ich hatte es zum Beispiel mal in einer Runde, da war eine Spielerin dabei, die war keineswegs zu doof, das Grundprinzip zu schnallen. Sie hatte allerdings eine Rechenschwäche. Deswegen klappte das mit dem Kopfrechnen nicht so gut. Aber dann hat halt immer jemand, die oder der neben ihm saß, der mal kurz mitgeholfen und gesagt, hier so. Und dann hat das auch ganz flott funktioniert. Ich würde mich auch dem anschließen, was Henny gesagt hat, das, was den Charakter besonders betrifft, sollten die kennen. Also wenn das dann halt magisch begabter ist, sollten nicht nur die Grundregelmechanik für profane Talente da sein. Dann sollte man auch wissen, wie das mit den Zaubern läuft und sollte die Zauber irgendwie zumindest da griffbereit liegen haben, wenn man sie schon nicht aus dem Kopf kennt. Sollte der Meister die Regeln kennen? Jein. Also ja, klar, der Meister sollte die Regeln gut kennen, damit das Ganze flüssig läuft. Wenn ihm was nicht einfällt, dann gerne mal unterbrechen zum Nachgucken und so. Und das ist dann ja auch schon die Antwort auf die Frage, sollte der Meister alle Regeln kennen? Ich hoffe nicht. Also das Regelsystem von DSA, bei dem ich mich am besten auskenne, ist DSA 3 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht jede einzelne Regel im Kopf parat habe. Das hieße, ich wäre ungeeignet als Meister. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Deswegen muss ich antworten, nein, der Meister muss nicht jede der vielen 100 einzelnen Regeln kennen.
Oh Gott, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du dann als Spielleiter tatsächlich versuchst, jede Regel auch immer anzuwenden, so super korrekt, also oh Gott, da hätte ich glaube ich
keinen auch Spaß. Auch die sich widersprechen.
Ja.
Ja, schön, mit dass du das nochmal sagst. Ich habe ja eine ganz fiese Hausregel für Magier, besonders bei den magiebegabten Helden, dessen Sprüche aufgesagt werden müssen. Ich bestehe darauf, dass diese Sprüche am Spieltisch auch gesagt werden. Und wenn ein Spieler oder eine Spielerin die auswendig kann, gibt es einen Proben.
Und mit der Geste?
Das hatte ich jetzt noch nicht gemacht, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich fand das einfach so, ich finde das so lässig, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Magierin, die Sprüche tatsächlich auswendig kennt. Das ist doch so viel Flair, das kann man schon mal ein bisschen bestechen da, dass das gemacht
wird. Absolut, das habe ich tatsächlich so gemacht in der Runde, die seit 2012 existiert, dass ich gerade in den ersten Stufen, weil es gibt nichts Frustrierenderes, als mit niedrigen Startattributen die ganzen Zauber, die man angeblich Jahre des Lebens studiert hat, einfach nicht gebacken zu kriegen, weil man in natura nicht fähig ist. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wenn du die Geste machst und den Spruch sagst, gerade sogar auch bei, ich sag mal, Naturzauberin, läuft das. Dann brauchst du nicht würfeln oder kriegst einen enormen Bonus. Bis hin dazu, dass dann auch mit mehr Spielerfahrung die magische Zauberwerkstatt gerne in Anspruch genommen wurde in der Gruppe und dann ja auch wirklich gesagt wurde, gut, modifizier den Zauber. Also, lass die Geste weg, ist der Zauber um 5 erschwert. Lass den Spruch weg, ist der Zauber um 5 erschwert. Aber etwas muss schon kommen oder aber modifizier den Zauber. Also, da haben wir dann auch tatsächlich uns in so wirklich sehr, sehr krass regellastige Situationen reingetraut. Was dann aber so umgesetzt werden konnte, weil es inzwischen alles so sicher war, dass das jetzt nicht wirklich Zeit am Spieltisch oder in der Spielszene selbst verbraucht hat, sondern dass das wirklich ganz, ganz schnell und cool eingepasst in die Situation vonstatten ging. Also kann auch funktionieren.
Ja, finde ich absolut. Also auch schöne Varianten davon, wie man mit Regeln umgeht, ne? Dass man das spielerisch dann nochmal abändert und nicht so stoisch und starr damit, sondern auch als Spielbausteine versteht. Wenn wir Wie seht ihr das, wenn jetzt eine Meisterin euch sagt oder Spielleiterin in Spe sagt, soll ich denn direkt mit einer Kampagne starten, direkt mit einem roten Faden oder soll das später kommen? Die Frage wurde mir gestellt. Ich möchte sie als erstes einmal kurz aus meiner Warte beantworten, weil ich ja sonst nie anfange. Ich handhabe das so, dass ich tatsächlich erstmal Standalone-Abenteuer spiele, eins oder zum Beispiel bei der Spielsteinkampagne, mein Gott, Zungenbrecher, Spielsteinkampagne, die vier zu Ende spiele. Und dann irgendwann noch mal kurz so ein Intermezzo mache, wie die Session Zero. Und dann, nachdem alle Mitspieler, Mitspielerinnen gesagt, einmal das ausprobiert haben, das Spiel. So, wo soll die Reise hingehen? Sollen wir mal mit einer Kampagne anfangen? Sollen wir mal so eine Mini-Kampagne machen? Wollt ihr so kleine Abenteuer machen, die sich aneinander reihen, aber keine großen roten Faden haben, etc.? Und dann, finde ich, ist die Zeit dafür gekommen. Ich würde nicht direkt so mit so einem riesen Kampagnen-Ding anfangen. Nicht, weil das nicht schön ist, aber weil das natürlich erstmal auch überfordert. So. Hat jemand andere Meinung oder die gleiche in ähnlicher Form?
Nee, ich war ja gespannt, weil du hattest ja vorhin als Einstiegsabenteuer eben diese Spielsteinkampagne empfohlen. Weißt du gerade, wie lang man dann spielt, so ungefähr, wenn du dir jetzt wirklich diese ganze Kampagne spielst? Weißt du,
also es sind vier Abenteuer. Das hängt natürlich von der Geschwindigkeit ab. Also die Schwafelhelden würden damit so 17 Jahre ungefähr spielen, aber normale Gruppen. Nein, also ich hatte da, glaube ich, insgesamt so 12 bis 15 Sitzungen für alle vier Abenteuer. Das ging eigentlich.
Ja, okay, interessant, weil ich wäre jetzt gerade so, wenn ich jetzt an die letzte DSA-Runde zurückdenke, die 2015 ins Leben gerufen wurde, da hatte ich angefangen mit so mehreren kleinen Abenteuern und einfach mal zu gucken, wo entwickelt sich denn diese Gruppe überhaupt hin. Wir hatten ja dann auch diesen typischen Spielerschwund, also wir haben ja, ich glaube, mit 7 oder 8 Leuten sogar angefangen, dann sind Spieler verschwunden und dann sind ab und zu mal welche neue dazugekommen, die haben halt mal reingeschnummert, mal ausprobiert und dann irgendwann mal hatte es sich herauskristallisiert, dass es dann da so einen harten Kern gibt, die dann gesagt hatten, ja, wir hätten dann tatsächlich auch mal Lust, sowas Großes Zusammenhängendes zu spielen und dann nach deren Wunsch habe ich dann halt eben noch die Bobberat-Kampagne ausgepackt, die ja bei mir so in der Luft hing, Ende der 90er Jahre, damit man die zu Ende spielen konnte. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, erstmal zu sehen, können sich die Spieler und die Spielerinnen dann einleben in diese Gruppe? Funktioniert die Gruppe? Funktioniert da auch die Chemie und die Gruppendynamik untereinander? Und vor allem können die sich das dann auch tatsächlich vorstellen, da länger dann an so am Ball zu bleiben? Also ich glaube, das kriegt man dann so ein bisschen intuitiv, muss man da, glaube ich, dann auch so echt so rangehen, dass man sich dann traut, auch eine okay, Bobberat war jetzt vielleicht das dümmste Beispiel, weil das ist ja so, wir haben ja ewig dann nur gespielt, aber ja, also ich glaube, das ist dann echt so, erstmal am Anfang so ein bisschen abklopfen, gucken, ob die Gruppe überhaupt vom Gefühl her dann tatsächlich längere Zeit besteht und dann auch, wenn die Spieler sich wirklich so eingespielt haben und so ein Gefühl für die Charaktere haben und fürs Regelwerk, dass das halt alles so sicher ist, dass wir dann halt nicht so mit einer Kampagne nachher gleich erschlagen werden, wo man dann nachher noch auf Story, auf den Storyverlauf achten muss und so weiter und so fort. Ich glaube, dann ich es machen, denke ich. Weiß ja nicht, wie es die anderen sehen.
Was? Lars, wie seht ihr das?
Wir sind heute so schüchtern.
Ich überlege nur gerade, ich habe das noch gar nicht so oft gehabt, dass tatsächlich dass nur Anfängerinnen und Anfänger waren, mit denen ich dann losgelegt habe und dann danach nochmal nochmal gesprochen habe. Ich habe jetzt in Online-Zeiten, wo man die Leute halt gar nicht vorher kennt, das kannte ich offline nicht. Offline, da kannte ich die Leute dann normalerweise irgendwie mehr oder weniger gut und deswegen lief das dann darüber schon. Aber jetzt online habe ich das auch so gemacht. Also jetzt mit meiner Freitagsrunde, die auch rein online entstanden ist, da haben wir auch so gemacht. Da hatten wir am Anfang halt so Vorgespräche und sowas. Und dann haben wir auch irgendwann zwischendrin nochmal sozusagen eine Pause gemacht und einen Abend so geredet. Machen wir jetzt so weiter, machen wir das anders.
Ja, also du bist dann auch, also ich würde nochmal erwähnen, Lars, das ist ja ein bisschen was vielleicht, was du auch jetzt angesprochen hast. Ich würde mich halt davor hüten und das wäre wirklich so mein Fingerzeig, zu hoch einzusteigen, wenn das vorher nicht gewollt ist oder zumindest nicht abgesprochen ist, weil ich glaube, dass das erstmal nicht der Kern ist dessen, was man erleben möchte oder ausprobieren möchte, wenn man eine neue Gruppe gründet. Ne? Also auf keinen Fall zu hoch einsteigen, das kann man immer noch machen. Selbst wenn die Spieler und Spielerinnen sagen, oh, ich kenne DSA gar nicht, ich würde das gerne mal mit so einer richtig schönen, langen, fetten Kampagne einsteigen, auch dann sagen, ja, können wir machen, aber erstmal Baby Steps ist, glaube ich, immer besser. Auch für den Meister, weil man ja einfach auf 5 Ebenen sonst mitdenken muss mit Metaplot und roter Faden und Anspielung. Und
ja, genau. Und vor allem auch nochmal die Perspektive, hielt sich die Heldenfigur, die sich die Spielerin rausgesucht hat, überhaupt so, wie sie sich's vorgestellt? Also Das mache ich zumindest ziemlich gerne. So das erste Abenteuer wirklich auch so, um mal zu schnuppern. Fühle ich mich in diesem Rahmen ganz doll wohl? Was bedeutet das eigentlich? Welche Probe tut was? Würde ich meine Attribute nach den ersten zwei, drei Abenden eigentlich ganz anders verteilen wollen? Wichtig vor dem ersten Steigern so ungefähr. Welche Talente, welche Fertigkeiten brauche ich eigentlich häufiger und welche überhaupt nicht? Oder welche finde ich passender? Oder? Also das sind auch alles solche Fragen, ne? Diese Schnittstelle zu bedienen zwischen der auch der eigenen Vorstellungskraft, der individuellen, der Spielenden, so der Erwartungshaltung und dann zum einen, wie es mit dem Regelwerk dann beschaffen ist, wenn man dem begegnet, beziehungsweise auch, wie es von mir als Spielleitung transportiert worden ist. Das finde ich dann schon ganz gut, da sich nach den Runden in Character dann nochmal Zeit zu nehmen und die auch nochmal zu reflektieren. So, was hat gefallen? Ging's gut? Ging's locker? Oder war es ein Kraftakt? Macht's Spaß? Etc. Ja,
wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, da hätte ich auch noch einen ganz guten Tipp. Wenn man beim Ausprobieren in den ersten ein, zwei Abenteuern merkt, dass man mit der ausgewählten Spielfigur nicht zurechtkommt oder mit der Klasse, was man sich da ausgesucht hat, hab da echt einfach den Mut zum Neustart. Also ich glaube, von denen bei der letzten Spielrunde, diese Schüler-AG mit den 7 Leuten, da hat ein Großteil sogar gesagt, okay, funktioniert irgendwie nicht so für mich, ich will kein Krieger sein, ich nehme doch einen Elf. Also ich glaube, wenn man wirklich dann so als Spieler merkt, so, ich finde mich da nicht ein, also wirklich einfach Mut zum Abbruch, Mut zum Neustart, ja, macht's einfach, bevor ich da der Spielspaß flöten geht, ja.
Oh ja. Auch ein schöner Punkt. Überhaupt erstmal, selbst wenn ihr Kampagnen spielen wollt, ich finde, man muss ja auch schauen, was die Spieler und Spielerinnen interessant finden an Story-Hooks oder an Gegenden. Also sagen wir mal, ihr spielt jetzt sowas wie 2, 3 lose zusammenhängende Abenteuer und merkt, hey, wir hören da die ganze Zeit irgendwie, dass da in der Wüste Kom was los ist oder in Albernien oder wir wollen nach Maraskan oder Torval, klingt super, wollen wir hin. Man kann ja auch erstmal schauen, wohin geht das Interesse und dann eben sagen, hey, ich habe das Gefühl irgendwie, dass ihr Lust habt mal auf so eine schöne, weltumspannende, lange Reise, haha, siehe Felerson, oder eben andere Dinge. Das finde ich ist auch nochmal ein Faktor. Also es entwickelt sich ja oft aus dem Spiel heraus dann, welchen NPC finde ich dann spannend oder welche Gegend, welche Ecke oder welche Metaplot-Geschichten, die eingestreut werden, interessieren mich auf einmal, dass da irgendwie eine Vermählung stattfindet in Gareth oder eine Verlobung und so weiter. Und dann darauf anspringen und erst dann die Kampagne weiterplanen. Also nicht quasi aus dem Trockenen heraus, bevor man überhaupt einmal gespielt. Wie haltet ihr das mit rotierenden Meistern und rotierenden Systemen? Yay oder nay?
Nay.
Alles klar, nichts sagen.
Bei uns hat sich zumindest mit den... In der letzten Gruppe hatten wir das so gemacht, dass ich einmal ein Abenteuer abgegeben hatte, das nichts mit der Kampagne zu tun hatte, weil einer unserer Spieler, der wollte Spielleiten lernen. Das war dann tatsächlich einmal der Grund, wieso ich dann gesagt habe, okay, ich gebe das Zepter aus der Hand, begebe mich mal in die Rolle eines Spielers mal wieder, was ich total grauenhaft fand, weil ich überhaupt nicht wusste, was gespielt wird. Ja. Also ich kam mir da wirklich so vor wie so ein Flaschengeist. Ja. Wenn du Spielleiter bist seit über 20 Jahren und dann wirst du dann so quasi in diese sehr limitierte Rolle eines Spielers gebracht, dann ist das echt eine ganz krasse Erfahrung. Aber man soll es, glaube ich, öfter mal machen als Meister. Aber ansonsten wechselnder Meister, ich weiß nicht, ob man sich dann halt dazu sehr ins Gehege kommt, aber da habe ich nur einmal eine Erfahrung gehabt mit meiner ursprünglichen Gruppe in den 90er Jahren, dass ich da auch einmal das Spielleiterheft sozusagen aus der Hand gegeben habe und der zweite Spielleiter hat halt gerade zufällig die Nebenlinie von der Boborat-Kampagne erwischt und da war es dann einfach doof zum Wechseln. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann leit du dann eben weiter, da blieb ich halt eben auch Spieler. Das war halt einfach nur ein dummer Zufall. Aber ich glaube, so zwischendurch immer mal wieder einen Meister wechseln. Ich glaube, wenn es jetzt nicht eine zusammenhängende Kampagne ist, ja, ich weiß nicht, ob da auch der Spruch gilt, zu viel Köche verderben den Brei, wenn du am gleichen Brei kochst. Ja, weiß nicht, müsste ich da echt gucken, was die anderen sagen, was ihr da für Erfahrung.
Also Erfahrungen habe ich da wenig. Also eine, die hat mir, hat mir nicht so gefallen, aber ich könnte das mit den rotierenden Meistern und Spielleitern schon, wenn es andere Systeme wären. Das fände ich sogar besonders schön, weil, Daniel, du hattest ja gesagt, mit dem ins Gehege kommen. da würde es mir schwerfallen, weil du zum Beispiel ja jetzt bei Cyberpunk, wenn du Cyberpunk leitest, wäre ich raus und ich wäre froh, wenn du das leitest. Und auch Sachen wie Call of Cthulhu fände ich total schön, wenn das jemand anderes leitet oder mal ein Superhelden-Setting, da bin ich auch nicht so bewandert. Aber DSA 3, besonders jetzt das System und die Abenteuer, die ich gern leite, das wird mir wirklich schwerfallen. Aber es hängt auch davon ab, was die Situation ist. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sagen würde, ich möchte das mal ausprobieren und fände es schön, wenn du als Spieler dabei bist und auch dann mir ein Feedback danach gibst, dann wäre das für mich auch völlig okay, wenn das auch nicht rund läuft oder da Fehler gemacht werden. Ich sag mal, Fehler ist immer so ein blödes Wort, aber so ein paar einfache Basics, die nicht eingehalten werden und so. Das wäre für mich kein Problem, weil eben die Ausgangssituation so wäre, dass das schon eingeräumt worden ist. Aber so von dem sehr unerfahrenen Meisterin geleitet zu werden, boah, ich glaube, das wird mir ein bisschen zu sehr wehtun und das gebe ich nicht gerne zu, weil das auch nicht so elegant ist, aber ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen. Bei DSA 3 aber nur, bei anderen Systemen sehr gerne.
Ja, ich glaube, wir reden jetzt auch davon innerhalb einer festen Gruppe, Zusammensetzung von Menschen, ne? Dass man ja sowieso, wenn man irgendwo mal auf einer Con ist und damit noch fünf anderen Gruppen irgendwas spielt oder so, gelten ja sowieso sozusagen ganz andere Regeln.
Ja, klar.
Aber wenn man so in seiner festen Spielrunde ist, würde ich sagen, eine Meisterin, ein Meister pro Welt oder pro Kampagne, das muss nicht unbedingt ein ganz anderes System sein. Dann ist es sowieso relativ leicht, wie Henny das gerade gesagt hatte. Ne? Eine meistert Shadowrun, der nächste meistert Warhammer oder so. Das geht natürlich. Aber innerhalb von DSA habe ich es als unglücklich erlebt, wenn die gleichen Charaktere dann auf einmal bei einer anderen Meisterin oder beim anderen Meister sind. Wenn das eine komplett andere Gruppe von Charakteren ist, dann geht's nach meiner Erfahrung. Ne? Dann hat man halt hier Henny meistert für diese vier Charaktere und Daniel, der meistert dann für vier andere Charaktere und da tauschen Daniel und Henny dann die Rolle. Aber es sind halt andere Charaktere, sodass die Charaktere in Anführungsstrichen mit einem festen Meister, einer festen Meisterin verheiratet sind. Sonst kommt man sich da ins Gehege, weil man ja manchmal sich auch Sachen überlegt, gerade wenn man länger spielt, wenn man die Kampagne spielt, was für eine Rolle bestimmte Charaktere spielen. Die haben dann vielleicht irgendeinen Gegenstand oder so, was man nicht verraten will, was es damit auf sich hat in jedem Detail. Ah, das bringt kein Glück auf lange Sicht.
Ja, ich habe auch oft, Entschuldigung, Magnus.
Alles gut.
Ich habe auch sehr oft im Einvernehmen mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern auch schon Dinge, die ich die Helden aussetzen möchte, was mit denen in Zukunft an Aufgaben und Schicksalsschläge so angedeiht. Und auch das wird dann schon so in Schatten vorgespiegelt in Abenteuern. Und auch das fände ich schade, wenn das dann nicht passieren würde. Ne? Weil wenn ich dann den Co-Meister oder den rotierenden Meister nicht einweihen könnte. Deswegen ja, bin ich ganz bei dir, Lars. Belass bitte meine schönen, die heißgeliebten Helden bei mir. Ich möchte auch auf sie aufpassen. Bei den Babys.
Eieiei, da muss ich mal einhaken. Also,
ja, bitte.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, nee, das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe wirklich eine durchwachsene, sowohl wirklich bis in die höchsten Töne positive Erfahrung mit rotierenden Spielleitungen innerhalb gleichen Runde, gleiche Heldinnen, gleiches Universum, gleiches Spielsystem gehabt, wie auch die absolut negativ. Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben oder schon mal angerissen. Aber also, ich mach mal einfach einen Shoutout. Also, ich habe von wirklich Leuten mit Spielleitungsdebüt, wo ich von den Socken und begeistert und glücklich war, also, wo ich als Spielerin dann mit meinem Torwaler Swafnjeskind Skalden da irgendwie im was war das, der Wolf von Winhall und oder auch das Fest der Schatten erlebt habe, wo die Spielleitung wirklich, also der Hammer war. Also ich mach mal einen Shoutout an euch beide da draußen, wo auch immer im Universum ihr jetzt seid. Lieber Bazi, lieber Erik, also Chapeau. Genauso erinnere ich mich an Mitspielende, die sich fast schon verpflichtet fühlten, so quasi im Duktus, dass wir rotieren, es dann auch mal machen zu müssen und jetzt dran zu sein. die dann todunglücklich oder auch einfach überfordert damit waren. Das war total schade, weil auch jegliche Reflexion danach und auch aufbauen, aufmuntern oder auch einfach, ich sag mal, einnorden, im Sinne von auf die Schulter klopfen und sagen, alles in Ordnung, nimmst du nicht so zu Herzen, hat leider nichts geholfen, was weitere Ambitionen zu Spielleiten bei den Personen dann anging. Bis hin zu Vollkatastrophen habe ich auch schon gehabt, wo dann wirklich, ich glaube, Spielleitung hat sich... Hallo?
Craig ist da, oder? Alles gut, nee. Jacques ist weiter dabei.
Oh. Okay. Oh. Merci, Jacques. Ja, wo dann tatsächlich sich die Probespielleitung sogar regelrecht aufgedrängt hat, er möchte so gerne mal, um dann die Position auszunutzen und sich out of character mittels Nutzen der Charaktere an eine der Spielerinnen anzubiedern. Und ja, es war wirklich absurd. Es war mega absurd. Das war dann auch, also das kriselte dann, diese Personalie in der Gruppe kriselte dann auch völlig. Also das war wirklich, wirklich auch für mich so ein Punkt, nochmal vorsichtiger und zu sein, was die Teilnehmenden angeht, beziehungsweise auch nochmal sich klarer abzugrenzen und Sachen offen anzusprechen, damit sowas vermieden wird. Also das war schon, wie gesagt, ich habe da eine vielfältige Erfahrung. Ich würde es mit, unter Berücksichtigung meiner Erfahrungen, würde ich es wieder tun. So, und jetzt auf den Scheiterhaufen mit mir.
Ich würde es wieder tun.
Genau, ja, das war's wert. Ich bereue gar nicht.
die nächste Frage, die ich für euch habe, ist eine Doppelfrage. Und zwar ganz subjektiv würde ich gerne mal wissen, und vielleicht schaffen wir es uns auf eine Antwort jeweils zu beschränken. Was mögt ihr bei Spielern und Spielerinnen und was mögt ihr nicht? Und es geht hier nicht darum, dass wir jetzt da draußen den Spielern und Spielerinnen sagen, bitte macht das nicht, das finden wir blöd, sondern einfach mal so als der Meistertasche geplaudert. Der Grund dafür, dass ich diese Frage stelle, ist, weil ich glaube, dass es ganz schön ist, wenn wir auch dann einfach mal zugeben, dass es einfach Dinge an Spielern und Spielerinnen gibt, die wir nicht gut finden oder nicht mögen und die uns nerven und dass das völlig okay ist. Denn entscheidend ist ja, wie man mit diesem Konflikt dann umgeht. Ich mache mal direkt den Anfang. Eine Sache, die ich an Spielerinnen mag oder Spielern, ist etwas, das meine heißgeliebte, völlig durchgeknallte Jo bei den Schwafelhelden macht, alias Lorana. Wenn Spielerinnen von sich aus andere Spieler und Helden einbinden und die direkt ansprechen, was sie denn machen wollen, besonders Spieler und Spielerinnen, die ein bisschen schüchterner sind oder ruhiger sind, finde ich ganz, ganz toll. Das ist, was ich an Spielern mag, finde ich super. Und was ich nicht mag, sind Lore-Diskussionen. Nicht Regeldiskussionen, das ist, kann ich irgendwo noch nachvollziehen, wenn das irgendwie daran dazu führt, dass man eine Aktion nicht machen kann, sondern Lore-Diskussionen, da könnt ihr mich mit jagen. Da kommt mir Dampf aus der Nase. Ja. Das mag ich nicht. So, also kurz und knapp, das wollte ich mal so beantworten. Wie ist es bei euch?
Puh, Gott, ich muss jetzt gerade echt überlegen.
Dann sag ich's.
Ja, mach mal.
Absolutes No-Go. Absolutes No-Go habe ich auch. Da war meine jetzige Runde noch eine Präsenzrunde. Das war irgendwann 2016, 2017, glaube ich. Da hatten wir eine Spielerin dabei, die hat toll gespielt. Also die brachte eigentlich beides mit, was ich liebe und was ich... die hat einerseits richtig, richtig Schauspiel an den Tisch gebracht, richtig schönes, emotionales... Also richtig schönes Emotionsspiel in Mimik, in Gestik, in Stimme, hat die Situation wirklich aufgefangen, hat sie weiter gestaltet hat, auch wie du sagtest, kann ich mich anschließen, hat die Leute mit eingebunden. Das war total toll. Und gleichzeitig, und deshalb fiel es mir mit ihr auch so schwer, da zu sagen, mit uns klappt's nicht, ist es leider auch geschafft hat, an ganz vielen Punkten, nicht nur Lore-Diskussion, sondern auch Regelwerksdiskussion, persönliche Wertung, Präferieren einer späteren, einer jüngeren Edition dauernd auf den Tisch zu packen und auch noch Willkür vorzunehmen. Also das war eine Berg- und Talfahrt von Begeisterung und Abscheu, gebe ich offen zu. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich denke, ich hätte gerne nur das Gelbe vom Ei. Aber so ist es nun mal nicht. Das Leben ist ein Ponyhof und man muss auch die Pferdeäppel wecken.
Also ich mag's, wenn die Leute ihren
Charakter, aber auch die anderen und auch die NSCs ernst nehmen, darauf Sachen eingehen und auch wirklich eine eigene Motivation dann haben. Ja, wenn die nicht so eine Konsumhaltung haben, Meisterin, setz uns mal was vor und sag uns, wir gehen jetzt da lang oder da lang, sondern die gucken auch selbst. Ich möchte jetzt dieses Geheimnis rausfinden. Ich möchte jenes magische Rätsel, ich möchte den und den Handelsweg erkunden, was auch immer, ja, dass die selbst ihre eigenen Sachen haben, die sie interessieren und wo sie auch gucken und wenn sie in einer neuen Stadt sind, vielleicht mal irgendwo nachfragen, was gibt's denn hier zu der und der Frage, ja, ein Handwerksgeselle, der dann selbst da nochmal guckt, wo ist jetzt eine gute Meisterin dieses Handwerks mit irgendwelchen besonderen Kniffen und so, das mag. Was ich nicht mag, ist, wenn, ist so ein bisschen die Kehrseite davon, wenn die Leute sich die schlechten Eigenschaften hochnehmen und irgendwo irgendwelche Talente nicht steigern, weil sie irgendwas ganz gut wollen und dann denken sie sich so, da habe ich jetzt die nötigen Punkte her, damit ich die anderen Werte steigern kann. Ja, bei späteren Systemen als DSA3 sind es dann die Nachteile, wo sie sich mit Nachteilen vollziehen. Nicht, weil sie die interessant zum Spiel finden, sondern wirklich nur, weil sie die Punkte wollen für irgendeine tolle Fähigkeit. Und dann benutzen sie diese tolle Fähigkeit, aber die Schwächen, die sie haben, die werden dann nicht ausgespielt. Das mag ich nicht. Also wenn man sich schwächt, ich bin großer Fan von Schwächen, ja, und Schrullen. Wunderbar. Und wenn die dann ausgespielt sind, feiere ich das. Aber wenn die nur als Punktelieferant genommen werden und dann muss ich als Meister immer sagen, ja, nee, Moment, jetzt musst du aber nochmal eine Probe darauf machen, ob jetzt deine Totenangst anschlägt oder so. Und dann sind sie vielleicht sogar noch beleidigt, um jetzt mal den ganz schlimmen Teufel an die Wand zu malen. Das mag ich dann. Also nehmt eure Charaktere ernst, nehmt die NSCs ernst, alles eigenständige Wesen, die aus eigenem Recht heraus und mit eigener Motivation existieren.
Ich ertappe mich gerade so dabei, dass es bei mir hauptsächlich darum geht, um die, wenn ich jetzt gerade beides für und wieder abwäge, was ich an Spielern mag und was ich an Spielern nicht mag. Ich denke, was ich an Spielern und den Spielerinnen dann halt so mag, ist, wenn man in der Gruppe dann tatsächlich so einen Punkt erreicht, wo du halt einfach merkst, da ist so eine gewisse Vertrauensbasis und auch so eine Heimeligkeit da, dass du dann auch tatsächlich die Charaktere dann halt so wirklich lebhaft ausspielen und dann aber auch keine Hemmungen haben, wenn dann auch mal bei einer wirklich, wirklich ergreifenden Szene, wenn man da wirklich mal den Tränen nahe ist. Also ich glaube, das finde ich dann also echt so cool, wenn man dann halt so gemeinsam dieses Hobby dann einfach so emotional involviert ist und auch so an den Charakteren hängt, dass man da halt einfach, glaube ich, so eine Atmosphäre erschaffen kann durch dieses Rollenspiel am Rollentisch so untereinander. Ich glaube, das kann wenig anderen Hobbys alles miteinander verbinden, würde ich im Fenster lehnen. Und jetzt, um gerade aufs Gegenteil zu kommen, ich glaube, was ich halt nicht, also weil ich weiß, was ich nicht mag, was ich halt nicht mag, ist, wenn du Spieler hast am Spieltisch, das habe ich bei so fremden Spielern gehabt, wo wir mal Testrunden an der Universität damals angeboten hatten, ja, wenn du dann halt eben Spieler hast, die so mit Absicht und dann auch so offen gegen dich als Spielleiter spielen, also da macht es ja auch keinen Spaß, das ist ja, weißt du, dann heißt so, vor allem wenn sie nachher auch so alles ironisch kommentieren und dann auch so die sozusagen die vierte Wand so durchbrechen und sagen so, ach, das ist jetzt die Smarties-Spur, der wir folgen sollen, ja, den Auftraggeber, mit dem reden wir nicht, den bringen wir jetzt um, ja, so solche Sachen eben, das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie, ich weiß nicht, den Grund fürs Zusammenkommen und Spielen nicht verstanden, habe ich dann auch so gesagt, ja, also habe gesagt, das ist für mich sinnlos, braucht man nicht weitermachen, ja, das finde ich, und dann, ich habe manchmal so ein paar Kleinigkeiten bei meiner letzten DSA-Gruppe dann so beobachtet, nachdem die sich dann auch so eingefunden hatten in das Spiel und dann hat auch einer, der ja dann selber auch Spielleiter werden wollte, so ein bisschen sich auch so Streams angeschaut oder YouTube-Videos und dann, was mich so ein bisschen gefuchst hatte, war dann dieser andere Spielstil beziehungsweise so Begriffe, die er dann ab und zu so eingeworfen hat. So beispielsweise war dann irgendwann modern so Spielleiterwillkür, ja, was wohl irgendwo, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, Orkenspalter oder sowas gekommen ist. Also kein Vorwurf irgendwie an die Leute von Orkenspalter oder so, ja. Aber das hat mich dann so ein bisschen genervt, dass da quasi so Modewörter auch auf einmal aufgetaucht sind. Das fand ich halt so ein bisschen irritierend einfach und was ich dann halt, wo ich dann halt auch tatsächlich mal eingegriffen hatte oder gesagt habe, dass mich das dann stört, war, wenn du dir halt diese Spielrunden anschaust, die dann halt eben so gestreamt werden, die sind ja auf drauf getrimmt, dass das ja irgendwie so zuschauertauglich ist. Also ich meine, die spielen ja anders als wir jetzt unter uns in so einer festen Gruppe. Und da habe ich dann schon auch mal gesagt, so ja, okay, also wir haben ja jetzt hier keinen Stream und auch keine Audience. Ja, wir spielen hier unter uns. Ja, das hat dann auch einmal so ein bisschen, ja, also ja, das hat dann ein bisschen so mal genervt, aber sonst, also ich glaube, das Schlimmste war halt echt so absichtlich, ja, Spielverderber sein. Ich glaube, das ist, ja, das, was da an dieser Unigruppe damals passiert ist, ja, ich glaube, dieses absichtliche Spielverderber sein, ich glaube, das ist echt, ja, das ist halt der Tod einer Gruppe, ganz einfach. Ja,
also Tod einer Gruppe, schön.
Ja. Oder der Tod des Spielers, der wurde dann halt vom Blitz getroffen, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber ja, aber das ist dann halt echt einfach Gift, völlig unnötiges Gift, ja.
Ja. Mhm. Ich glaube, du meinst die Orkenspalter DSA 1 Let's Plays, die ja verschrien dafür sind. Ich verstehe den Ansatz, ich mag die Jungs und Mädels auch alle gern. Es ist ja von dem Grundcouleur ja schon so gedacht, dass man sich so ein bisschen, komm, wir machen uns über die alten Abenteuer lustig. Und das meinst du ein bisschen, ne? Weil da kam dieses Spielleiter-Willkür auch, wird da sehr viel benutzt. Und auch Bruchfaktor und so, weil die natürlich aber auch die Abenteuer so spielen, wie es im Buch steht, was auch früher niemals jemand gemacht hat, glaube ich. Und klar, wenn du das so machst, dann funktioniert es ja nicht. Wird auch bei allen neuen Abenteuern übrigens, glaube ich, nicht funktionieren, wenn das einer macht. Also komplett so, wie es im Buch steht, ohne zu improvisieren, ohne abzuändern und ohne eigene Ideen und so. Und da fand ich es immer sehr schade, weil ich habe mich sehr auf diese Let's Plays gefreut. Und das ist das, was du sagst, Magnus. Man kann, ja, mit Ernst nehmen heißt ja nicht, dass man seriös spielt, in dem Sinne, dass man nicht lacht, aber wenn man sich natürlich hinstellt und sagt, ja, das ist für mich jetzt alles Quatsch und mein Held ist überhaupt nicht, nimmt das gar nicht ernst, oder meine Heldin in dem Sinne, dass da unten sind zwei Orks, ja, da habe ich jetzt auch keine Angst vor, das ist mir ganz egal, kann eh nichts passieren, bla bla bla, ist ja alles Quatsch hier und so, ja, das funktioniert natürlich nicht. Da sind wir aber beim Thema Immersion ja wieder, ne?
Ja, ja. Und wir sind in einem ganz, ganz, finde ich, schwierigen, kritischen Themenbereich gelandet, nämlich wenn, eine Redaktion eine Marke übernommen hat, die alten Publikationen. Das finde ich ganz, ganz gefährlich, aber das kann eigene Themen bilden. Also allein ja, so ein Thema. Ne? Ja, da müssen wir jetzt nicht zu weit aufstoßen, aber da sehe ich auch noch einen ganz, ganz großen kritischen
Punkt. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht reden wir nochmal darüber, wenn wir unseren wir werden ja jetzt mal irgendwann, nachdem wir DSA 5 vielleicht mal ausprobiert haben, einen Editionen-Talk machen. Da können wir das ja mal aufgreifen, der Umgang mit den alten Editionen. Ja, würde ich dann daraufhin verschieben, Marc.
Auf jeden Fall. Nee, bloß nicht jetzt noch.
Jetzt noch. Genau, ich habe nämlich eine letzte Frage für euch. Und ich hab mich eben ein bisschen gefreut, Lars, über dich. Nämlich, weil du eine Frage vorweggenommen hast, die ich hier als letzte stehen habe. Denn es geht um Fehler. Fehler machen ist okay, auch für Meister und Spielleiter. Und deswegen würde ich von euch gern wissen, was war euer, in Retrospektive, euer Anfängerfehler, den ihr gemacht habt, aus dem ihr gelernt habt und was ihr jetzt als Spielleiter oder
macht? Ich muss denken. Ich muss nachdenken.
Aha, ja, du musst nachdenken.
Begegnungstabellen falsch interpretieren. Ich mag Zufallstabellen, weil sich daraus lustige Sachen ergeben können. Aber ich habe, als ich angefangen habe, das Handbuch für den Reisenden aus der DSA 2 Kreaturenbox zu nehmen und die Begegnungstabellen, war das für mich automatisch immer, das, was ich da jetzt erwürfle, kommt aus dem Busch und greift an. Egal, ob das irgendein Fuchs war, da war dann irgendwie ein Fuchs und dann waren da vier Charaktere und die waren dann zur Hälfte schwer gerüstet und die anderen magiebegabt und sowas, aber der Fuchs hat die angegriffen. Der ist nicht weggelaufen oder so, der hat die angegriffen, weil der gerade ausgewürfelt wurde und damit ein Gegner war. Entschuldigung, es war ein bisschen albern. Ja, ich schäme mich im Nachhinein ein wenig dafür.
Aber cooler Fuchs, auf jeden Fall.
Ja, ziemlich, ja.
Ziemlich cool, ja.
Also, sagen wir es so, ich habe so viele Fehler gemacht in meiner Spielleitungskarriere, dass ich jetzt ewig abwägen müsste, für welchen einen ich mich denn entscheide. Und dann denke ich mir, ich nehme mal den unterhaltsamsten raus. Ich habe in der Filiasson-Kampagne, als die Gruppe gerade bei den Nivesen unterwegs war, mich schlichtweg und vielleicht auch unter Einfluss von leckeren Getränken stupide im Abenteuer verlesen. Obwohl ich die Szene geplant hatte, habe ich statt Stimmungsschwankungen dein Wort gelesen, das es gar nicht gibt. Ich habe Stimmenschwankungen gelesen. Und ich war vollkommen überzeugt, dass ich die Frau jetzt mit dieser Stimme immer wieder in Schwankungen sprechen muss. Und das habe ich tatsächlich über 10 Minuten durchgezogen, bis jemand nachfragte, was ist denn mit dir los? Und ich sagte, ja, die hat Stimmenschwankungen, ja? So, oh, nein, eigentlich nicht. es wurde dann doch noch ein sehr schöner Abend. Aber ja, das war, glaube ich, einer der unterhaltsamsten Fehler, die mir passiert.
Ja, ich hätte sie durchziehen müssen. Das wäre cool gewesen. Ja, ja, hier steht Stimmenschwankung.
Oh ja. Mann. Ja, ich bin immer noch am Überlegen, aber oh Gott, also ich habe bestimmt auch Fehler gemacht, aber ich habe jetzt nichts, was ich jetzt wirklich greifbar erzählen könnte. Weiß ich, musst du das nicht noch was erzählen, schön. Henny? Du musst auch noch
ein bisschen was erzählen. Ich glaube, ja, ich habe auch, also überlegen. Ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, Magnus, und deswegen fand ich es auch als abschließende Frage für dieses Thema sehr wichtig, denn es ist ja noch keiner von uns vom Himmel gefallen und deswegen ist das Wichtigste, ist, dass man nicht zu streng zu sich selber ist, mit zu hart ins Gericht geht. Auch das Feedback übrigens der anderen sucht bewusst, auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sagt, Leute, gib mir, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht, was könnte ich besser machen. Ein Fehler von mir war eben genau, was ich eben schon erwähnt hatte, zu starre Regelreiterei. Ich wollte am Anfang, dass die Regeln eingehalten werden, so wie sie da stehen, sowohl beim Kampf als auch beim Waffenvergleich, als auch bei anderen Sachen, was dann immer zu Frust bei den Spielern geführt hat. Und am Ende muss ich mich fragen, warum mache ich das eigentlich? Und finde ich das denn selber besser danach? Also ich habe dann auch selber gemerkt, ja, ich finde das auch eigentlich blöd. Also ich habe auch gar keinen Mehrwert davon, außer dass ich das Gefühl habe, hier wird jetzt ordentlich gespielt. Und dann habe ich das komplett über Bord geworfen und nehme die Regeln jetzt so als Basiskonstrukt mit ein paar Regeln, die sein müssen. Viele, die sein können und andere, die ich auch weglasse. Einfach je nach Spielfluss und je nach Gruppe auch. Ne? Ist auch nochmal was anderes. Also zu viele Regelreiterei. Das war mein großer. Entschuldigung an dieser Stelle an alle Spieler und Spielerinnen, die ich damit geärgert.
Ich glaube, ich könnte jetzt zumindest da, was du jetzt gesagt hattest, auch einhaken. Also ich glaube, ich hatte mich als Spielleiter am Anfang die ersten paar Abenteuer irgendwie nicht getraut, vom Plot irgendwie abzuweichen, weil es stand ja schwarz auf weiß da, was man zu tun hatte und wie die Charaktere zu reagieren hatten. Und ich glaube, das war am Anfang so ein Fehler, das ist so ähnlich wie so, wenn du tanzen lernst, ja, als ob du tanzen lernen würdest, ja, am Anfang guckst du halt auch nur irgendwie, dass du die Schritte hinbekommst und irgendwann mal, da tanzt du dann halt eben einfach drauf los, ja, ob jetzt Walzer oder keine Ahnung, Cha-Cha-Cha oder sowas, ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen und ich war am Anfang auch, denke ich, einfach so zu starr, bis mir dann selber klar wurde, du bist ja der Spielleiter, es ist ein Spiel und es soll irgendwie Spaß machen und du musst dich gar nicht sklavisch an das halten, was da steht. Kannst ja auch improvisieren. Das war dann echt so mind-blowing. Ja, okay, dass man, und dann, ab da habe ich halt die Abenteuer immer so als groben Rahmen gesehen und habe mich dann innerhalb des Rahmens, manchmal auch ein bisschen außerhalb, dann halt einfach ausgetobt und das mich davon leiten lassen, was auch die Spieler wollen. Also ich glaube, man liked am Anfang dazu viel zu starr zu.
Ja. Hey, haben wir alle? Habe ich einen von euch vergessen? Auch ein schöner Fehler, einfach einen der anderen zu vergessen. ihr Lieben, dann ist damit unser Thema jetzt mit 2 Folgen abgefrühstückt oder gespätstückt, wenn man sich die Uhr anguckt. Und mir hat es viel Spaß gemacht, mit euch zu quasseln. Und ich hoffe, ihr da draußen habt auch Spaß gehabt beim Zuhören. Schreibt uns wie immer bei Facebook, Twitter, Instagram oder eine Depesche @schwafelhelden.de. Die kommt auch bei uns an. Das wurde schon bewiesen von bestimmten Wikingern unter uns. Aber ich möchte noch eine konkrete Frage stellen, denn die nächste Folge der Meistergespräche, die da im Juni rauskommt, in 4 Wochen, ist eine Kummerkastenfolge. Wir möchten von euch, die da draußen eine Gruppe gründen wollen, eine Gruppe gegründet haben, eine Gruppe leiten, auch schon vielleicht ewig leiten, von euch eure Fragen hören, was sind denn so eure Problemchen, Wehwehchen, Konflikte, Stolpersteine beim Spielleiten und beim Meistern und welche Tipps können wir geben, um das Problem zu lösen oder die Spieler und Spielerinnen leise und still zu beseitigen. Kein Problem, auch das können wir. Also Kummerkasten gerne an uns, Facebook, Twitter, Instagram oder schreibt uns auch auf Facebook, solltet ihr mit uns befreundet sein, das ist auch kein Problem, also für mich ist es kein Problem oder eine E-Mail. Kummerkasten-Folge. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns für Fragen schickt. Und ihr könnt auch gerne dazu die passende Anekdote erzählen. Das finde ich auch interessant, von euch zu hören. Und ich verabschiede mich von euch, lieben Mitmeister, und auch von euch da draußen schon mal. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen.
Oh, die Zwölf mit euch.
Wir sind so schüchtern heute. Echt, was ist denn los? Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott.
Rüporn.
Tschüss. Schreibt uns.